Ja, wenn wir als Familie in die Ferien gehen, dann machen wir extrem gerne Spiele, vor allem so strategische Spiele. Und wenn du jetzt denkst, ja, 2 Wochen, das sind so 4, 5 Spiele. Nein, das sind so eher 40, 50, 60 Spiele, die wir machen. Und wenn du jetzt denkst, ja, das ist friedlich und da geht man halt, da gewinnt einer, wir gehen am Abend ins Bett, schlafen ganz ruhig, hast dich auch getäuscht, es geht bei uns um viel, viel mehr, oder? Da werden Listen gemacht über den Gesamtsieg dieser 40, 50 Spiele über die Ferien hinweg, dann wer ist Kategoriensieger, also wer macht am meisten Siege beim Catan, beim Monopoly und so weiter, das wird alles ausgewertet, verglichen und ja, das ist ein Riesending, oder? Also kurz gesagt, einfach, es geht um Leben und Tod. So ist es, oder? Bei uns. Und darum, jetzt wisst ihr auch mal, warum ich jeweils fix und fertig von den Ferien heimkomme und einfach nur froh bin, kann ich ins Büro gehen und mich erholen. Also das ist so die Situation in unserer Familie. Ein bisschen übertrieben, aber etwa so, oder? Und früher, als meine Kinder noch kleiner waren, da hatte ich reelle Chancen, auch mal ein Spiel zu gewinnen. Jetzt sind die größer geworden, so ein Kopf größer als ich, die einen zumindest. Und meine Frau, das ist auch ein Problem, die ist 6 Jahre jünger als ich. Also die hat ihr Kopf noch, ist 6 Jahre jünger, der läuft noch schneller als mein Kopf. Die ist strategischer als ich, die sind schlauer als ich. Ihr seht, wohin diese Predigt geht. Es ist eine Aufarbeitung meiner Probleme. Und ich habe genug Seelsorger jetzt vor mir. Zum Glück, ihr könnt mich nachher alle noch mit guten Tipps beraten. Also es geht bei uns nicht nur um Siege, es geht um meinen Selbstwert und es geht um Ehre. Das ist so die Sache, oder? Jetzt, als meine Kinder noch klein waren, gab es so eine unausgesprochene Vereinbarung zwischen meiner Frau und ich. Wenn sie mal einen Fehler machen, einen Zug falsch machen, dann dürfen die das auch mal wiederholen. Ich meine, sie sind noch so klein und sie sind noch so süß und die wissen noch nicht alles, die können noch nicht alles denken. Aber heute sind die älter, oder? Das sind Jugendliche. Und das sollte doch jetzt anders sein, heute. Es sollte anders sein. Aber vor kurzem in den Ferien machen wir auch ein Spiel und eines der Kinder, sage ich nicht welches, aber macht einen großen Fehler. Und ich bin außen ruhig geblieben, aber innerlich habe ich gesagt, wow, das wird mir den Sieg geben. Jetzt hält mich nichts mehr auf, wie ein Traktor, voll über die Ziellinie. Ich werde wieder mal siegen. Und es kommt dummerweise dieses Kind zur Einsicht und sagt, ach nein, das wollte ich gar nicht machen. Ich habe nicht an das gedacht. Darf ich nochmals zurück? Und meine Frau sagt, also ihr könnt sie nachher schlagen. Nein, darf nicht, aber ihr dürft sie bevormunden, was auch immer. Also, meine Frau sagt natürlich, ja klar, jedem kann mal ein Fehler passieren. Und innerlich denke ich, nein, niemand darf mehr zurück. Niemand darf Fehler machen, nicht jetzt, es steht zu viel auf dem Spiel. Und was sollen meine Kinder lernen? Das ist doch keine Erziehung. Im Leben gibt es auch nicht, ich kaufe mal zurück, oder? Das gibt's nicht, so ist das Leben nicht. Und sie bekommen diese zweite Chance. Genau, selbstlos wie ich bin, habe ich natürlich gesagt, ja, ist schon in Ordnung. Äußerlich habe ich das gesagt, innerlich sah es ganz anders aus. Ich wollte natürlich nur an den Erziehungsmethoden herumdenken, oder? Es ging ja nicht um mich, aber genau, ist ein anderes Thema. Jetzt, das Leben, da im Leben gibt es nicht viele zweite Chancen. Es wäre aber schön, wenn wir im Leben auch zweite Chancen hätten. Muss ich mal vorstellen, du fährst Auto, du fährst zu schnell. Ein Polizist holt dich ein und gibt dir einen Strafzettel. Und du nimmst den Strafzettel, zerreißt ihn und sagst, hey, ich nehme meine zweite Chance in Anspruch. Der Polizist nickt ganz schön und fährt davon. Das wäre cool, oder? Oder du sagst einem Freund etwas Dummes, das ihn verletzt und du denkst, okay, ich nehme meine zweite Chance in Anspruch, ich nehme das zurück, alles ist wieder in Ordnung. Das Problem ist, das Leben hat nicht so viele zweite Chancen. Aber wir haben das Bedürfnis nach zweiten Chancen. Und das geht viel, viel tiefer. Ich meine, da gibt es diese Frau, die hat eine konfliktreiche Beziehung zu ihrem Vater. Und sie liebt diesen Vater, aber an einem Punkt wird sie so richtig wütend und sie zieht sich zurück aus dieser Beziehung zu ihrem Vater zurück. Und später stirbt dieser Vater völlig allein und einsam. Und diese Tochter, sie bereut das und sagt, warum nur war ich so wütend? Warum habe ich mich von meinem Vater zurückgezogen? Ich würde alles dafür tun, dass ich noch eine zweite Chance kriege. Oder du triffst eine Entscheidung und du verletzt jemanden, der dir eigentlich sehr nahe steht, der dir wichtig ist. Und diese Schuld, die nagt an dir. Und du denkst, kommen wir jemals wieder in unserer Beziehung auf die gleich tiefe Ebene? Oder du würdest alles für eine zweite Chance geben? Oder du versagst in der Ehe, in der Erziehung oder in beruflichen Zielen. Und dieses Gefühl vom Versagen, das lässt dich einfach nicht mehr los. Es belastet dich und du wirst nie mehr frei davon. Es ist so wie eine zweite Haut, die an dir klebt. Und du möchtest nochmals von vorne anfangen. Hey, wenn du nur eine zweite Chance kriegen würdest. Wir wünschen uns in unserem Leben doch zweite Chancen. Und wir bekommen die nur ganz, ganz selten. Diese Chance, in der Ehe nochmals von vorne zu beginnen. Oder diese Chance, mehr Zeit mit unseren Kindern verbracht zu haben, als sie noch jünger waren. Da bekommst du keine zweite Chance mehr. Oder die zweite Chance, die Prioritäten in deinem Leben anders zu setzen. Im Spiel geht das. Im Leben bekommst du keine zweiten Chancen. Wir springen mal ins Neue Testament. Vom Neuen Testament kommt diese Geschichte von Jesus. Und diese Geschichte von Jesus, die ist ganz stark verknüpft mit einem Fischer, dem Petrus. Und der hat mit seinen Kollegen eine ganze Nacht lang hat er gefischt. Und es ist morgens um 6 Uhr und die haben nichts gefangen, nicht mal einen Schwanz eines Herings. Die haben einfach gar nichts gefangen. Und da kommt eine Stimme und die ruft vom Ufer aus über das Wasser: Ihr habt nichts gefangen, Kinder, oder? Und dieser Satz, der hört sich ganz okay an, hat aber einen Stachel in sich. Denn der am Ufer ist, der ist kein Fischer, das ist ein Zimmermann. Und der hat keine Ahnung vom Fischen. Sie sind Fischer, sie haben es im Griff, sie wissen, wie das geht, schon seit Jahren. Und dieser Spruch vom Ufer aus, der soll einfach zeigen, ob diese Fischer ihr Versagen zugeben können, ob das jetzt geht. Und hier sagt Jesus das aller einzige Mal im ganzen Neuen Testament, sagte den Fischern oder seinen Jüngern, sagt er Kinder. Das kommt sonst nirgends vor. Also im Sinne von, hey, na Jungs, kein Glück gehabt. Und dann kommt das Erstaunliche. Diese Gruppe von stolzen Fischern, die im Handwerk im Griff haben und wissen, von was sie sprechen, die gestehen sich ein, wir haben es nicht erreicht. Und es ging nicht, wir haben versagt. Wir haben keinen einzigen Schwanz eines Herings gefangen. Und diese Stimme sagt, habt ihr etwas gefangen? Und sie müssen zugeben, nein, nichts. Und die Stimme sagt einfach, versucht es nochmals. Und werft das Netz einfach auf der rechten Seite vom Boot aus, aber gebt nicht auf. Und diese Fischer, die gehorchen, fahren nochmals raus und es ist eigentlich viel zu spät, um Fische zu fangen. Da fängst du nichts mehr um diese Zeit, es ist schon hell. Aber sie sind die Experten, sie wissen, wie es geht und sie sind demütig genug in diesem Moment, und sie wissen nicht mal, dass es Jesus ist, oder? Sie sind demütig genug, um nochmals rauszufahren. Und sie werfen die Netze aus. Und die sind so voll, dass sie drohen zu zerreißen und es droht, dass die Schiffe versenken sich im Wasser. Und da begreifen sie endlich, wer das am Ufer ist. Und Petrus, dieser absolut emotionale Mann, der möchte sofort ans Ufer zu seinem Jesus und er springt ins Wasser, um möglichst schnell dort zu sein, schneller als die ganzen Boote. Und dann steht: Als sie aus dem Boot stiegen, also als die anderen langsamen Jünger auch noch endlich ans Ufer kamen, als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten, auch Brot lag dabei. Und dort stand Jesus. Jetzt, das hat so ein bisschen einen Witz drin, oder? Jetzt gehen die, fangen die ganze Nacht nichts und dann kommen sie endlich zurück mit ihrem Ding und Jesus steht dort mit einem Kohlenfeuer und brät Fische. Die haben nichts gefangen, aber Jesus hat einen Fisch oder mehrere Fische. oder? So ein bisschen ein Joke, okay, jemand hat es im Griff, aber die anderen nicht. Und man fragt sich, von wo hat er jetzt einen Fisch? Da kaum ein Netz dabei gehabt, da hat vermutlich auch keine Angelrute dabei gehabt oder einen Elektroschocker oder irgend sowas. Der hat einfach einen Fisch. Gut, dort lernt Petrus einen Jesus der zweiten Chance kennen. Ich meine, der Tag ist eigentlich gelaufen. Sie haben nichts gefangen und sie waren darauf angewiesen, dass sie Fische fangen. Das war ihr Business und sie wollten natürlich das Geld einnehmen. Sie brauchen das, aber Jesus gibt ihnen eine zweite Chance, fährt nochmals raus. Ich habe einen Berufskollegen, der hat Kinder und die haben immer so ein Ritual vor dem Schlafen. Da sagt ein Kind, Papa, ich habe dich nicht so gern, ich habe dich so gern. Und dann kommt der Papa und sagt, hey, ich habe dich voll nicht so gern, ich habe dich so gern. Und sagt das Kind wieder, ich habe dich nicht so gern, sondern so gern, oder? Und das geht manchmal 10 Minuten oder sowas, oder? Riesending. Jetzt gibt es Momente, da stellen Kinder ja einem auf die Probe. Auch solche Aussagen, ob man sie so gern hat. Und die waren mal beim Autowaschen und die Kinder haben mitgeholfen. Und die Kinder hatten die Idee, ja, beim Autowaschen, so, da muss alles raus aus dem Kofferraum. Und die haben rausgeschmissen, die Bücher und die Decken und die Kleider und den teuren Tennisschläger des Vaters und haben das auf der Straße liegen gehabt, alles eingeschäumt, oder? Die Kleider und die Bücher, alles eingeschäumt. Und es sah schrecklich aus. Und da die kleine 4-jährige Tochter sieht, dass der Papa zurückkommt und sie sieht am Gesicht ihres Vaters, ich habe gesündigt. Und der Lohn der Sünde, steht in der Bibel, der Lohn der Sünde ist der Tod. Oder? Und sie schaut ihrem Vater mit großen braunen Augen an, schaut zu ihm auf und sagt, Papa, ich habe dich so gern. Das ist die Weisheit der Kinder, oder? Und der Vater fragt sich natürlich, wie kann ich sie bestrafen? Wie geht das? Und er sagt zu ihr einfach, räum alles wieder zurück ins Auto und kann ihr natürlich vergeben, aber für den Schaden, für die Bücher und die Kleider und den teuren Tennisschläger muss jemand noch aufkommen. Warum konnte er vergeben, auch wenn es kostspielig wird? Immerhin hat sie einiges kaputt gemacht und ihr Sparschwein wird das niemals bezahlen können. Aber der Grund, warum er ihr vergeben kann, ist, er liebt seine Tochter, denn er hat sie so gern, oder? Und sie ist sein Kind. Wie Jesus bei den Jüngern auf dem Boot. Er sagt zu ihnen, Kinder. Und die Bibel sagt zu uns, Kinder. Und die Bibel ist voll von solchen Bildern, wo sie uns sagt, hey, ihr seid meine Kinder. Dieser Gott, der Sehnsucht hat danach, uns zweite Chancen zu geben. Wie im Psalmen zum Beispiel steht, wie ein Vater mit seinen Kindern Erbarmen hat, so hat der Herr Erbarmen mit denen, die ihn ehren. Zurück zu diesem Mädchen. Sie hat die Liebe ihres Vaters. Wir haben das vor 2 Wochen gesehen, diese Lumpenpuppen. Ihr Wert macht es nicht aus, weil sie irgendwie teuer sind. Ihr Wert macht nur das aus, dass ihr Vater sie gern hat und dass er darum vergibt. Was aber bleibt, ist der Schaden. Die Bücher werden, weil man sie sich so gerne hat, die Bücher bleiben trotzdem kaputt und der Tennisschläger auch. Jemand muss trotzdem bezahlen. Das ist das Ding mit der Sünde. Gott hat uns so gern wie seine Kinder. Aber damit ist das Problem noch nicht behoben. Damit wir das ein bisschen besser verstehen, gehen wir in ein ganz, ganz schwieriges Thema hinein. Hitler. Ich glaube, jeder von uns würde es extrem ungerecht finden, wenn Gott zu Hitler sagt, Hitler, du bekommst eine zweite Chance. Den ganzen Holocaust, das zählen wir einfach nicht. Lass uns das alles vergessen. Lass uns so tun, als wäre das alles nicht passiert. All die Millionen Toten und so. Lass uns das vergessen. Ich gebe dir eine zweite Chance. Ich glaube, wir würden von Herzen ausrufen, das geht nicht, das ist nicht gerecht. Jemand muss bezahlen dafür, was er getan hat. Für all die Dachau, für all die Auschwitze.
auch sonst auf der Welt, all die Straßenschießereien, die missbrauchten Kinder, die Unterdrückten. Jemand muss doch dafür bezahlen. Wer bezahlt? Wir können das nicht einfach unter den Tisch schieben. Wir können nicht vergessen, all die zweiten Chancen. Jemand muss bezahlen, damit wir diese zweiten Chancen kriegen. Vergeben, das sind nicht nur so einfache Worte, weil man sich so gern hat. Es hat mit Kosten zu tun. Jemand muss für die Fehler bezahlen. Jemand muss hinstehen, jemand muss bezahlen, dass du eine zweite Chance bekommst. Oder für all die Bücher und Kleidungsstücke und Tennisschläger. Jemand bezahlt, damit du und ich eine zweite Chance haben. Gehe nochmals zu Petrus. Bei Petrus ging die Geschichte noch ein bisschen zurück. Petrus hatte mehrmals zweite Chancen. Einmal zum Beispiel auf dem See, da hat er so angegeben mit seinem Glauben und er könne auch dem Wasser laufen und ist alles gut gegangen, bis er dann im Wasser versunken ist und Jesus ihn rausgezogen hat. Oder dann später war es so richtig, richtig, richtig schmerzhaft. Da sagt Petrus, Jesus, ich werde dir folgen, egal was passiert. Auch wenn alle anderen dich verlassen, ich stehe zu dir, denn mein Glaube und meine Treue, die ist so groß. Und dann wird Jesus verhaftet, und er wird geschlagen und Jesus ist weg. Und Petrus ist plötzlich allein. Dann steht hier eben. Die Diener des hohepriestlichen Hauses und die Männer der Tempelwache hatten ein Kohlenfeuer angezündet, weil es kalt war. Sie standen um das Feuer herum und wärmten sich. Petrus stellte sich zu ihnen und wärmte sich ebenfalls. Ihr merkt etwas, es geht wieder um ein Kohlenfeuer. Und wenn die Bibel solche Wiederholungen macht, und solche Beispiele zeigt, dann ist es meistens nicht irgend so ein Zufall. Es geht hier wieder um zweite Chancen. Die Bibel nimmt wieder dieses Beispiel vom Kohlenfeuer. Und da ist meistens so, die Bibel möchte uns hier auf etwas hinweisen. Und da wurde er gefragt, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Petrus stritt es ab. Ich bin es nicht, sagte er. Der Mut von Petrus, der ist wie weg, einfach weggeschwemmt vom Wasser. Und dreimal behauptet er, ich gehöre nicht zu diesem Jesus. Da ist nichts mehr davon. Jesus, ich werde dir folgen, egal was es kostet. Ich werde dich niemals verlassen. Ist alles weg. Und in diesem Moment wird Petrus so richtig brutal klar. Ich habe versagt. Und er ist am Boden zerstört, ist ein Mann, der zerbrochen ist, dem so klar vor Augen wurde, ich hab's nicht im Griff. Ich bin ein Versager. Dann wird Jesus ans Kreuz genagelt. Und ich glaube, das ist der Moment, wo Petrus verstanden hat, der am Kreuz, der bezahlt für meine zweite Chance. Der bezahlt in diesem Moment, damit ich nochmals nach meinem Versagen eine zweite Chance kriege. Denn da ist jemand, der für alle zweiten Chancen bezahlt, auch für seine, die von Petrus und auch die deine zweite Chance. Was wir dazu beitragen können, ist eine Sache. Wir müssen uns eingestehen. Eingestehen, ich brauche eine zweite Chance. Wie Petrus. Da sind diese stolzen Fischer, die haben genau gewusst, wie es geht mit dem Fischen. Und dann müssen sie ihren ganzen Stolz loslassen und sich eingestehen, diese Nacht hat es nicht geklappt. Wir haben gemeint, wir haben es im Griff. Aber wir müssen uns eingestehen, es ging nicht. Ein Zimmermann, der keine Ahnung hat vom Fischen, der weiß es besser. Petrus, dreimal nicht zu Jesus gestanden und der Hahn krähte und er wusste, ich habe versagt und er bricht zusammen und weiß, ich habe es nicht verstanden. Was es von uns braucht, ist diese Bankrotterklärung. Und zwar nicht nur einmal, jedes Mal wieder, wenn wir eine zweite Chance brauchen. Uns eingestehen, ich habe es nicht im Griff. Ich habe es nicht im Griff mit diesem Nachrennen bei Jesus. Ich habe es nicht im Griff mit meiner Ehe, mit meinen Kindern, mit meinem Leben. Und wir geben uns doch vor, oder wir geben vor, hey, wir sind glücklich, glückliche Menschen. Und in uns drin ist dieser verborgene Schmerz. Oder wir geben vor, hey, unsere Ehe, die läuft prima. Und es ist dort ein Loch, wo eigentlich das Herz sitzen sollte. Oder wir haben das Gefühl, wir haben ein gesundes, geistliches, ausgeglichenes Leben. Und zwischen dir und Gott herrscht eine tiefe Kluft. Und was es braucht ist, wir müssen uns eingestehen, ich habe es nicht im Griff. Und das heißt, akzeptiere die Wahrheit über deinen Zustand. Und hör auf, etwas zu spielen. Hör auf, etwas vorzugeben. Nicht nur den anderen Menschen, nicht nur dir selbst, sondern auch Gott. Hey, wir sagen uns doch so viel. Hey, ich möchte vorwärts gehen mit Jesus. Ich gebe Vollgas. Ich lese die Bibel regelmäßig. Ich tausche mich anderen aus. Ich möchte ein liebevollerer Mensch werden für andere. Und du schaffst es wieder nicht. Und dann sage ich mir, hey, ich gebe mir einfach mehr Mühe. Ich zeige Jesus, dass ich das besser kann. Ich zeige Jesus, dass ich ein besserer Nachfolger bin, ein besserer Pastor, ein besserer Ehemann, weiß ich was alles. Und dann falle ich wieder um. Und dann muss ich wieder mal abtauchen, auch vor meinem Sofa in meinem Büro und Gott sagen, Gott, ich schaffe es nicht. Und es ist ein Hilfeschrei. Gott, ich muss mir eingestehen, es geht nicht. Oder du sagst dir, Jesus, ich möchte dir vertrauen. Und das nächste Mal in diesem Loch, nächste Mal bei diesem Problem, da werde ich dir mehr vertrauen. Und es geht vorwärts und dann kommt es wieder diese Situation, wo du merkst, ich vertraue Gott viel zu wenig. Und das ist dieser Ort vom Zerbruch, wo wir merken, wow, jetzt zerbricht etwas in mir. Und es braucht diesen Zerbruch, wenn wir mit Jesus vorwärts gehen wollen. Wir müssen immer wieder zerbrechen und uns eingestehen, ich kann es nicht. Und diesen Zustand, diese Wahrheit akzeptieren. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt vom Christsein. Uns zugestehen, es geht nicht. Diese Situationen vom Zerbruch. Und Jesus hat diese Situationen in der Bibel bei Menschen immer und immer wieder gebraucht. Dieses beste Beispiel, glaube ich, ist eben dieser Petrus. Und dann, in unserem Zerbruch drin, taucht Gott auf und gibt dir eine weitere Chance. Kirche ist der Ort für Menschen, die neue Chancen brauchen. Und neue Chancen, ich glaube, neue Chancen, das ist eine Leidenschaft von Gott. Er ist der Gott, der uns neue Chancen geben möchte. Das ist sein Herz. Zum Beispiel dem Hirtenjungen David, der König wurde. Und weil er eine Frau unbedingt möchte, ist er bereit, einen anderen zu ermorden. Und Gott sagt, wie wäre es mit einer neuen Chance? Saulus verfolgt Christen und Gott gibt ihm eine zweite Chance und wird ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus. Petrus, der zweifelt und macht sonst noch ein paar Blödsinns. Und Gott gibt eine zweite Chance und er wird der Gründer der Kirche. Er ist der Fels, auf dem die ganze Kirche baut. Unvorstellbar, wenn man das vorher liest. Hey, Gott kommt immer und immer und immer wieder und sagt, wie wäre es mit einer zweiten Chance? Er steht vor dir und sagt, hey, wie wäre es mit einer zweiten Chance? Und wenn du gerade diese Predigt hörst, auch im Internet oder später mal liest, Gott ist schon wieder dabei, dir eine neue Chance zu geben. Ergreif diese Chance, denn wir haben einen Gott der zweiten und dritten und vierten Chance. So ist Gott. Lass uns doch gemeinsam uns beugen vor diesem Gott und vielleicht ihm vom Herzen sagen, Gott, ich habe gerade begriffen, dass ich in diesem Bereich unbedingt eine zweite Chance brauche, denn ich habe schon wieder versagt und ich zerbreche und ich habe diesen Zerbruch in mir drin. Aber ich weiß, dass du ein Gott bist, der aus Scherben etwas Schönes zusammensetzt und zweite Chancen gibst. Lass uns beten. Gott, es gibt diese Momente, da sind wir uns so bewusst, dass wir Menschen sind, die immer und immer wieder versagen. Und wir möchten dir diesen Zerbruch hinlegen, aber auch ehrlich sein. Sehr, sehr ehrlich und sagen, ja, ich weiß. Und ich möchte aufhören, dir etwas vorzuspielen, meinem Umfeld etwas vorzuspielen. Ich möchte echt sein und dir sagen, Gott, ich kann es nicht. Ein Hilfeschrei zu dir. Und Jesus, nimm das. Und danke Gott, dass du jemand bist, dieser Gott bist, der uns nicht im Stich lässt und sagst, du hast versagt. Jetzt ist es zu Ende. Sondern uns wieder zweite Chancen gibst. Danke Gott, dass du so bist, wie du bist. Du bist der Held in diesem Buch, das Bibel heißt, und nicht jemand anders. Wir sehen nur Menschen, die versagen. Du bist der große Held. Und darum kommen wir zu dir heute. Wir legen dir unser Herz hin. Nimm es, gib ihm eine zweite Chance. Amen.